Ja, das Thema Gottes Weisheit, ein Geheimnis. Ich will versuchen, aus dem Kapitel 2, 1. Korinther, die wichtigsten Gedanken herauszunehmen für dieses Thema, was sich ja anschließt an das, was wir hier auch schon gehört haben im Kapitel 1, wo Paulus ja feststellt, dass das Törichte Gottes weiser ist als die Menschen. Das Törichte Gottes, ich komme nachher nochmal darauf, ist ja die Botschaft von Christus auf Golgatha. Christus einmal bezahlt für alle. Das ist in den Augen des Kosmos töricht. Sowas kann man nicht glauben. Und darauf geht Paulus auch hier in den Korintherbrief Kapiteln ausführlich ein. Dass dieses Törichte der Menschen es gibt, haben auch schon große Denker in der Welt festgestellt. Ich will euch mal zwei Zitate vorlesen von zwei Denkern. Der eine hat im 17. Jahrhundert gelebt, der andere im 18. Und da könnte man denken, da war die Welt noch in Ordnung, gell? Aber offensichtlich aus deren Sicht auch nicht. Und wenn wir an unsere Zeit denken, dann hast du auch das Gefühl, es wird immer schlimmer. Gell? Und muss ja wohl auch so sein. Und unsere Kinder, unsere Jugendlichen, die finden das normal, weil die werden so groß. Und wenn die dann älter sind, dann sagen die wieder, es wird immer schlimmer. Und wenn wir dann wieder kommen könnten, 100 Jahre später, ich fantasiere jetzt, gell, dann würden wir sagen, so undenkbar, gell, wie kann man unter solchen Umständen leben? Also die Welt wird immer verrückter und Heinrich von Kleist, ein deutscher Dramatiker und Lyriker aus dem 18. Jahrhundert, vielleicht schon mal gehört, der hat gesagt, was man dem Volk dreimal sagt, hält es für wahr. Da habe ich gedacht, genau wie heute, gell? Genau wie heute. Du brauchst es nur dreimal sagen, wir hören ja manches noch viel öfter und alle Welt denkt, ja, das stimmt. Gell? In Wirklichkeit ist es eine große Lüge. Nur wenn man sie oft wiederholt, wird das zur Wahrheit, scheinbaren Wahrheit. Also, finde ich ein schlauer Spruch, gell? Das Törichte des Menschen sagt drei törichte Dinge und das Volk glaubt es. Kann man heute beobachten. Ist aber nicht mein Thema. So, dann gibt es noch den Blaise Pascal, ist ein französischer Mathematiker, dem sein Spruch hat mir auch gefallen. Der ist aus dem 17. Jahrhundert, der hat gesagt, wenig geht durch das Tor des Geistes. Wenig geht durch das Tor des Geistes. Heißt also, die Leute entscheiden seelisch mit dem Bauch, keine Vernunft. Gell? Und das war wohl offensichtlich auch schon immer so. Und heute können wir das beobachten. Der Text, um den es heute geht, ich lese die einzelnen Verse dann nochmal vor, wenn sie dran sind, zeigt uns, dass wir es nicht nötig haben. Wir, die Wort Gottes verkünden, die zum Leib des Christus gehören, dass wir es nicht nötig haben, die Überlegenheit oder überredenden Worten die Menschen zu manipulieren. Das ist Sache der Religion. Wir werden das dann noch sehen. Warum? Weil der Glaube aufgrund der Vermögenskraft Gottes geschenkt wird. Also können wir nicht mit manipulativen Worten Leute beeinflussen wollen, damit die endlich glauben, dass wir recht haben. Das machen nur Sekten oder Religionen. Paulus stellt dann auch fest in dem Kapitel, dass wir Gottes Weisheit, wie gehört vorhin, in einem Geheimnis sprechen, das nicht einmal die Engel verstehen. Und das will schon was heißen. Dritter Punkt in dem Kapitel ist, dass diese Dinge Gott durch seinen Geist enthüllt hat, der alles erforscht. Der Geist Gottes erforscht alles, auch die Tiefen Gottes, sodass wir geistliche Sachverhalte, die sich ergeben aus dem Wort, auch mit geistlichen Maßstäben beurteilen können. Und am Ende heißt es dann als Gegensatz, ins der vierte Punkt, dass der seelische Mensch, von dem der Blaise Pascal gesagt hat, wenig geht durch das Tor des Geistes, dass der seelische Mensch nichts davon versteht, weil er eben nicht den Geist Gottes hat, während der geistliche Mensch alles beurteilen kann, steht da, gell? Alles, natürlich nicht alles in der Welt, sondern alles was Heilsgeschichte betrifft, müsste man sagen. Warum? Weil der Gottesgeist hat auch den Denksinn des Christus hat, sagt Paulus hier. Ja, ich denke, das ist ein ganz spannendes Thema. Wir gucken mal, wie die einzelnen Punkte uns ansprechen. Vers 1 will ich mal lesen, da sagt Paulus ja das, was ich eben erwähnt habe. Wir sind nicht zu euch gekommen, Brüder, mit überredenden Worten oder mit Überlegenheit des Wortes oder mit der Überlegenheit des Wortes oder der Weisheit und haben euch das Geheimnis Gottes verkündet. Also er hat, wenn wir seinen Lebenslauf betrachten, war er ein studierter Mann, war Akademiker, studierter Theologe, was weiß ich, was er alles noch gelernt hat in seiner irdischen Ausbildung. Er sagt hier, ich bin nicht da gekommen, um jetzt meine Weisheit kundzutun. Nicht in Wortweisheit, wie es schon im Kapitel 1 er gesagt hat, und auch nicht in überredenden Worten, wie es nachher im Vers 4 steht, sondern wir sind gekommen, diese Torheit zu verkünden, die Gott uns aufgetragen hat, nämlich den Christus auf Golgatha. Das ist sein ganzes Thema. Und das nennt er ein Geheimnis. Und im Kolosserbrief, wir haben das ja im Hauskreis, Kolosser 2, Vers 2, ich glaube, das nächste Mal ist das dran, ja, da sagt er ja, dass, was das für ein Geheimnis ist. Das Geheimnis Gottes, das ist Christus. Gell? Und jetzt ist die Frage, was für ein Christus? Welchen Christus meint er mit diesem Geheimnis? Und im Gesamtzusammenhang der Schrift lässt sich leicht erkennen, auch hier schon im Kapitel 2, dass er einmal den Christus auf Golgatha, nämlich das Opferlamm selber, sieht. Und als zweites auch den Vollendungschristus, also den in Haupt und Gliedern. Der ist ihm auch wichtig. Und das war sein Thema. Und an nichts anderes hat er gedacht, wie er das hier in diesem Anfang des ersten Korintherbriefes schildert. Die Korinther waren ja eher etwas schwierig und den musste er in besonderer Weise halt seine Dialektik erklären. Und das macht er hier auch zum Vorteil für uns. Und deswegen sagt er im Vers 2, denn ich urteile nicht etwas unter euch wahrgenommen zu haben, als nur Jesus Christus und den als angepfahl, also gekreuzigt, wenn dir das besser gefällt. Also die Torheit in den Augen des Kosmos war, dass da einer auf Golgatha für alle gestorben ist. Und Paulus sagt jetzt, als er sich verabschiedet von den Brüdern in Miletos, da hat er die von Ephesus noch kommen lassen, und hat den Ältesten dann gesagt, ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkünden. Lukas hat das aufgeschrieben in Apostelgeschichte 20, Vers 27. Und das war das Evangelium, gell? Das war sein Evangelium. Oder das Evangelium, das war nicht nur das von Paulus. Und Evangelium heißt ja immer noch gute Nachricht oder gute Botschaft, gell? Da kann man nicht dran vorbei. Und was ist die gute Botschaft jetzt? Allein aus der Anführungszeichen paulinischen Sicht ist ja die Gottessicht. Das fing an, Verse 1, 4, vor Herabwurf des Kosmos wurde die Ekklesia auserwählt in Christus. Da fing das Evangelium im Grunde an. Und das führte dann bis dahin auf Golgatha, dass Christus selber als das Haupt für alles bezahlt hat und geht so weit, nämlich wie Paulus in seinem Auferstehungskapitel dann schildert, in Kapitel 15, wo er dann sagt, Gott wird allen alles sein. Verstehst du, also es ist ein ganz großer Kreis der Heilsgeschichte, der dieses Evangelium umfasst. Und jetzt hat Paulus, schreibt er an die Philipper im Kapitel 3, wegen dieses Evangeliums, wegen dieser gewaltigen Botschaft, hat er alles, sein gesamtes weltliches Wissen als Abfall bezeichnet. Musst dir vorstellen, ja, ein studierter Mann. Er schreibt an die Philipper, Kapitel 3, Vers 8, in der Tat betrachte ich auch alles als einen Verlust zu sein, um des überragenden der Kenntnis, hätte ich mir Erkenntnis gewünscht, gell, steht nur Kenntnis da, Christi Jesu meines Herrn willen, um dessen Willen ich alles verlustig ging und als Abfall betrachte, auf das ich Christus gewinne. Ja, die ganze weltliche Ausbildung nutzt dir nichts. Kann auch nichts schaden, wenn man vernünftig damit umgeht, keine Frage. Also ich bin nicht einer, der sagt, du darfst nicht studieren, gell? Ich bin weit davon entfernt. Aber das Wichtigere ist natürlich dieses Evangelium, um das es hier geht. Deswegen hat Paulus dann weiter gesagt an die Philipper, und ich, damit ich in ihm gefunden werde, also in dem Christus, in dem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch Treue Christi, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund der Treue, nämlich der des Christus. Meistens Bibeln steht aufgrund meines Glaubens oder so. Das ist nicht korrekt. Wir werden das nachher noch mal sehen in Galater 2, Vers 16. Und jetzt ist es verwunderlich, dass er jetzt im Vers 3 sagt: Ich war bei euch in Schwachheit und Furcht und in vielen Zittern. Mann, ein gebildeter Mann, gell? Ein gebildeter Mann hat Jesus erlebt, hat die Herrlichkeit gesehen, hat einen Auftrag. Und jetzt sagt er: Ich komme zu euch, Korinther, in Schwachheit und Furcht und Zittern. Da habe ich schon mal, ich war letzte Woche in Wuppertal, gell? Da habe ich zu den Brüdern gesagt: Es geht mir manchmal so ein Ausgangs, gell? Gehe ich erst mit Furcht und Zittern hin. Obwohl die Brüder das mir nicht glauben würden, gell, wenn ich denen das sage. Weil man bereitet sich gut vor und ist immer so, hast immer das Gefühl, na, hoffentlich klappt heute alles und so weiter. Und dann kommt man durch die Stunde irgendwie. Gell, also man hat so das Gefühl, manchmal so, da fühle ich mich auch so angesprochen hier von Paulus, in einer gewissen Schwachheit mit dem Gedanken, ja, der Herr wird mich dann da durchführen, heute durch das Thema. Gell. Und da weiß jeder, der das macht, von den Brüdern, die in Wuppertal dann auch zwei genickt, ja, dann ging es wohl auch so. Und so ging es auch Paulus. Und wenn wir diese Schwachheit analysieren, das ist ja eigentlich eine doppelte Schwachheit. Er hat einmal die körperliche Schwachheit erlebt, er wurde geschlagen, er war im Gefängnis, es gab mehrere Aufruhr wegen ihm, die Soldaten mussten die erste Volksmenge rausretten. Da auf die Burg Antonia bringen und ähnliches sagen, falsche Brüder und so weiter. Die ganzen Leidenskataloge des Paulus, wenn du die liest, gell, der hat viel gelitten. Das hat ihm ja Jesus schon vorhergesagt durch Ananias. Ich will ihm zeigen oder sagen, wie viel er für mich leiden muss. Gell. Und das war dieses Schwachheitsgefühl, dass diese Übermacht der weltlichen Denker, die um ihn herum waren, eben ständig Ärger gemacht haben. Und die zweite Schwachheit ist eigentlich die geistliche. Hat nicht Paulus im Kapitel 1 schon klar definiert und gesagt, Gott hat die Schwachen auserwählt? Das sagt Paulus, gell? Gott hat die Schwachen auserwählt. Hat er eventuell selber sich dazu gerechnet, wenn er sowas sagt? Er war ja ein Auserwählter. Gell? Wie kann er sagen, Gott hat die Schwachen auserwählt, wenn er selber ein Auserwählter ist und so stark ist? Offensichtlich nicht. Gell? Also die meine Erklärung, also erstmal der Satz, was lerne ich von Paulus, nämlich ich kann sagen, ich war schwach, weil ich mich ganz auf den Herrn verlassen habe. Und diese Schwachheit, eben nicht die menschliche Überlegenheit mit Wortweisheit zu argumentieren, macht sie eigentlich auch erst empfänglich für den, der merkt, dass du nicht auftrittst, um jemanden sozusagen mit deinen Worten zu erschlagen und zu überzeugen, sondern dass du nur präsentierst. Gell? Das Gotteswort wird präsentiert. Und was jetzt der Empfänger, wenn er es denn überhaupt empfängt, damit macht, ist ja Sache des Wortes. Wir können doch keinen zum Glauben zwingen. Gell? Also wir teilen das Wort aus und dann entscheidet das Wort, was mit dem Einzelnen geschieht, der das gehört hat. Und deswegen sagt Paulus hier im Vers 4, mein Wort und meine Verkündigung waren eben nicht in überredenden Worten der Weisheit. Er hätte ja ganz schlau reden können, wie so Theologie das macht. Ich habe die Woche einen Bericht gelesen, da ist eine feministische Theologin in Hannover, die hat sich an der revidierten Lutherbibel gestoßen, weil Luther das Wort Moor da reingeschrieben hat. Moor dürfen wir ja nicht mehr sagen. Gell? Und das ist auch so was. Gut, das ist ein anderes Thema. Also Wortweisheit bringt uns nicht weiter. Nein, die Schwachheit der Verkündigung, indem ich mich unter das Wort stelle und das Wort entscheidet jetzt, was gesagt wird und wie es weitergeht. Und deswegen war sein Argument hier im Vers 5, weil auch der Glaube nicht infolge von menschlicher Weisheit entsteht. Das war dann völlig klar. Sondern es geht um die Vermögenskraft Gottes. Die Vermögenskraft Gottes bringt mich zum Glauben und nicht, weil ich so schlau rede oder sonst irgendwas. Das, die menschliche Weisheit spielt keine Rolle. Das sind Methoden von Sekten, ich habe damit Erfahrung, die gehen sogar so weit, dass sie das Wort Gottes abändern, um ihre Ideologie unter die Leute zu bringen. Also Indoktrination pur. Und wenn wir wissen, dass der Glaube eben nicht infolge von Menschenweisheit entsteht, dann wissen wir auch, dass die Leute, die auf Religion hereinfallen, nicht gläubig geworden sind, weil Gott es will, sondern weil sie von Menschen manipuliert worden sind. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir stellen uns unter die Dynamis, die Vermögenskraft Gottes. Und Jesus hat gesagt, in Paulus war es in Römer 10, 17, der Glaube kommt aus dem Gehörten. Und da sagt er, spricht er von dem Rhematos Christi, also von dem fließenden, dynamischen, bewegenden Wort des Christus. Das müssen wir verkünden. Und diese Herrlichkeit des Gotteswortes hat nie aufgehört. Und diese Herrlichkeit des Gotteswortes wirkt noch heute und vor allem dort, wo man Grundtext treu verkündet. Ich will euch drei Beispiele nennen jetzt, damit wir verstehen, worum es dabei geht. Eine nicht grundtexttreue Verkündigung führt in die Irre. Du kannst hier, was ist an den drei Beispielen gleich sehen, du kriegst ein ganz anderes Gottesbild, wenn wir der Tradition folgen und der Weisheit dieser Welt, auch der Weisheit der Theologen dieser Welt. In Wuppertal hat einer gesagt, Theolog, gell? Und da muss ich auch mal lachen. Okay, aber es gibt ja nicht nur solche, gell? Also ich will nicht hier die ganze Theologie schlecht machen. Aber es ist sehr bedenklich, was Land auf, Land ab so verkündet wird. Ich will euch die drei Beispiele nennen. Galater 2,16 ist eins davon. Wir haben hier schon öfter darüber gesprochen, wo Paulus sagt, dass wir wahrnehmen, dass ein Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt ist. Klar, gell? Also meine Handlung macht mich nicht gerecht vor Gott. Außer durch Treue Jesu Christi, schreibt er hier. In der traditionellen Übersetzung steht, durch Glauben an Christus. Also stimmt das? Grammatisch ist beides möglich. Aber stimmt das, dass ich gerechtfertigt bin, weil ich an Jesus glaube? Wann ist denn Rechtfertigung passiert? Wann hat denn Christus die Grundlage der Rechtfertigung gelegt? Das war vor 2000 Jahren. Hat mein Glaube an dieser Handlung irgendeinen Anteil? Mitnichten. Und deswegen sagt Paulus weiter, auch wir glauben an Christus. Ja, warum? Damit wir aus seiner Treue, aus seinem Glauben gerechtfertigt werden. Also Galater 2,16 ist der klassische Vers, weil er kommt beides vor. Das erste und das dritte angangs zu streichen, das in der Mitte stimmt. Weil nicht mein Glaube die Grundlage der Rechtfertigung sein kann. Das Wort die Treue des Christus. Ich habe damit nichts zu tun. Und in Religion und Sekten wird genau das verkündet. Wenn du dich nicht anstrengst, wird Gott dich nicht nehmen, dann schworst du für ewig in der Hölle. Das ist sowas Abscheuliches und absolut gegen das Wort Gottes. Warum? Weil man die gesamte Heilsgeschichte nicht versteht und aufgrund des Unverständnisses der Heilsgeschichte dann natürlich auch die Übersetzung entsprechend ausfällt. Zweites Beispiel ist das Wort Äon. Ist allseits bekannt, zumindest unter uns, dass Äon eben nicht die Ewigkeit beschreibt, sondern es wird ja mit Ewigkeit wiedergegeben, mit Welt, mit Zeitalter, mit Weltzeit, gibt es die verschiedensten Darstellungen. Aber Ewigkeit ist absolut falsch. Äon gibt es an keiner Stelle in unserer Bibel, im Hebräischen ist das Olam, wo die Endlosigkeit damit beschrieben wäre. Ich habe jeden Vers geprüft, kannst mir glauben. Jeden. Und es gibt keinen einzigen, wo das gerechtfertigt wäre. Aber es gibt auch unter uns ein paar Brüder, die behaupten, manchmal kann das endlos sein. Und das ist für mich absolut daneben. Ja, da kannst du mit mir keinen Blumenstrauß gewinnen. Also Paulus hat einen Vers gesagt, nee, der Hebräerbriefschreiber, ich korrigiere mich, der Hebräerbriefschreiber hat einen Vers geschrieben, natürlich unter Inspiration, Hebräer 1, Vers 2, wo du ganz klar damit beweisen kannst, neben vielen anderen Beweisen noch aus der Schrift, dass das nicht stimmt. Nämlich er hat dort gesagt, dass Gott durch Christus die Äonen gemacht hat. Die Äonen hat er gemacht. Zwei Punkte. Gibt es eine Mehrzahl von der Ewigkeit? undenkbar. Entweder ist Ewigkeit oder es gibt nicht mehrere Ewigkeiten. Das ist schon mal Unsinn. Punkt 2, wenn sie Gott geschaffen hat, die Ewigkeit, wo war sie denn dann vorher oder was gab es denn dann davor? Gell? Also daran siehst du schon, dass selbst im Wort diese einfache logische Argumentation hier offenbart, dass Äon niemals endlos ist, sondern ein Zeitabschnitt. Über das Adjektiv äonisch, das spare ich mir jetzt, da müsste man noch mehr dazu sagen. Auf jeden Fall wird auch gerade diese Begriffsverwirrung dazu beitragen, dass die Theologie und die heilsgeschichtliche Sicht eine ganz andere ist. Und ich bringe euch gleich noch ein Beispiel, also Römer 5, das ist das dritte dann, wo wir ganz deutlich erkennen, wie hier die Theologie das Wort biegt, damit sie ihre Sicht der Dinge mit der Bibel beweisen kann, was gar nicht dasteht. In Römer 5, Verse 12, 15, 18 und 19, habt ihr alle schon gehört, ist nichts Neues. In Vers 12 sagt Paulus, ebenso wie durch einen Menschen die Verfehlung in den Kosmos hineinkam und durch die Verfehlung der Tod, und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, woraufhin alle verfehlten. Erster Punkt. Warum sterben wir? Weil wir sündigen? Steht nicht hier, hier steht, weil wir den Tod geerbt haben. Der Tod ist zu allen Menschen durchgedrungen und die traditionelle Bibel schreibt dann, weil sie alle gesündigt haben. Stimmt das? Nee, nur, nie und nimmer. Wir sterben nicht, weil wir gesündigt haben, sondern weil wir den Tod geerbt haben. Das heißt, der Tod kam zu allen Menschen und deswegen sind wir jetzt Sünder. Ja, also der Tod ist die Ursache für die Sünde. Es gibt ein paar Übersetzungen, die das ist richtig machen, damit keiner denkt, der einer dazu was einfallen lassen, die ich im Hauskreis letzte Woche mal überlassen bekam, um sie mir anzuschauen, von Herbert Janssen. Er macht das in diesem Vers richtig. Er schreibt das auch so hin. Woraufhin, gell? Dann die Dauerübersetzung, das war zu erwarten, gell? Die Konkordantübersetzung war auch zu erwarten. Meine will ich nicht erwähnen, da war das auch zu erwarten. Gell? Und dann haben wir noch, interessant, gell? Es gibt eine neue Übersetzung, die heißt Bibel.heute. So dickes Ding ist das, broschiert. Die machen das auch richtig. Eine ganz moderne Übersetzung, ja, habe ich gestaunt. Ich habe ja mal spannend nicht so viele wie der Alwin, bei mir sind es 35 vielleicht. Und es ist interessant, oft wenn ich eine neue Bibelübersetzung in die Hand kriege, dann schlage ich solche Verse auf. Guck, was hat er da geschrieben. Gell? Dann weiß ich schon, vergiss es, gell? Ist überall Tradition drin. Oder, aha, gell, das ist interessant. Gut, das ist also der eine Punkt. Jetzt wird es aber noch spannender in Römer 5, da heißt es dann im Vers 15, jedoch ist wie die Übertretung, also auch die Gnadengabe, denn wenn in der Übertretung des einen die vielen starben, wie viel mehr wurde die Gnade Gottes und die Schenkgabe in Gnade, der des einen Menschen Jesus Christus hinein in die vielen überfließend. Wie viele sind denn gestorben bei Adam oder aufgrund von Adam?
Alle.
Danke. Ja. Alle, ja klar. Kennst du einen, der noch rumläuft, der ist ein Enkel von Adam, der ist jetzt schon 5894 Jahre alt oder sowas? Nee, es sind alle gestorben. Zu viele bei Adam starben, für so viele ist die Gnade des Christus überfließend geworden. Sind das jetzt andere viele? Das sind genau dieselben vielen. In Vers 18 und 19 wird es noch spannender. So wie es da nur durch eines Menschen Übertretung hinein in alle Menschen zur Verurteilung kam, also auch durch ein rechtgemäßes hinein in alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Denn ebenso wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen starben, als Verfehler gesetzt wurden, also werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen als Gerechte gesetzt. Und jetzt sagt der MacArthur in seiner Studienbibel, wir haben es kürzlich erst erörtert, das Wort alle und das Wort viele wird hier in zwei verschiedenen Bedeutungen gebracht. Kommst du da noch mit? Ich nicht, gell? Also, da muss man mal beweisen, dass die alle von Adam und die vielen von Adam andere sind als die vielen und die alle bei Christus. Und interessant ist, dass in unseren Reihen, ich bin ganz vorsichtig, es auch so zwei, drei Theologen gibt, die das so verbrämen, indem sie von einer Kooperation Adam und einer Kooperation Jesus reden. noch nicht mal in Deutsch, das heißt Körperschaft des Christus, Körperschaft des Adam, was ja stimmt, aber sie erklären nicht, dass das dieselben sind, sondern sie lassen das offen, gell? Um nicht anzuecken bei irgendwelchen Theologen, die das anders sehen. Das ist für mich schlitzohrig, weil es tut mir leid, ich bin für klare Worte, so wie es da steht. Alle sind alle und viele sind viele und die vielen sind auch die alle. Das ist eine eindeutige Botschaft hier in Römer Kapitel 5. Und wenn wir hier auf unser Thema zurückkommen, dann sehen wir, dass also es nicht um die Weisheit des Menschen geht, sondern es geht um die Gottesweisheit. Und die Gottesweisheit ist hier aufgeschrieben im Wort Gottes. Und wenn ich die Grundtexttreue betrachte, dann leuchtet diese Weisheit noch heute nach 2000 oder wenn wir das Alte Testament mitnehmen, sogar nach 4.000 und 5.000 Jahren hell hervor, wenn ich es wörtlich lesen kann. So, und deswegen bestätigt Paulus jetzt in Vers 6, wir sprechen aber Weisheit unter den Vollendungsgemäßen. Nicht Weisheit dieses Äons, auch nicht der Anfänglichen dieses Äons, die unwirksam gemacht werden. Ja, wer sind denn die Vollendungsgemäßen? Komisches Wort, gell? Da steckt das griechische Telos dahinter, das heißt das Ziel. Die Vollendungsgemäßen, das sind Leute, die zielorientiert denken und glauben können, so wie Paulus. Das heißt, was ist denn unser Ziel? Unser Ziel ist das heilsgeschichtliche Ziel. Gott wird allen alles sein. Und da gucken wir hin. Gell? Paulus sagt, ach, wir gucken nach oben. Wir schauen auf das, was droben ist, nicht auf das, was hier ist. Also wir verkünden das Wort Gottes unter den Vollendungsgemäßen, die genau wie wir auf dieses Ziel gucken. Hast du schon mal dieses vollendungsgemäße Wort Gottes in einer Gruppe verkündet, die nicht zielorientiert glauben kann? Ich habe das schon machen dürfen, ein paar Mal. Aber nur einmal, ja. Ein einziges Mal. Weil ein zweites Mal wollen die das nicht hören. Und da bist du raus. Und da sehen wir, diese Worte kannst du nur, wie Paulus auch, den vollendungsgemäßen verkünden. Die anderen wollen das nicht hören. Die sind dafür noch nicht bereit gemacht von Gott. Weil schließlich ja der Glaube ein Geschenk ist. Da sehe ich, Paulus stand hier mit dieser Botschaft auch zu seiner Zeit in seinem theologischen Umfeld ganz alleine da. Am Ende haben ihn alle verlassen, sagt er ja selbst, außer der Lukas wahrscheinlich. Aber dieser Spruch alleine schon, du siehst, diese Botschaft isoliert, diese Botschaft, diese heilsgeschichtliche, allumfassende Botschaft isoliert dich in der theologischen Welt, auch heute noch. Und wird geächtet und wir werden als Irrlehrer beschimpft und was nicht alles. Und deswegen drehe ich den Spieß rum. Für mich sind die, die nicht zielgemäß argumentieren können aufgrund des Wortes und die behaupten, dass alle wird in zwei verschiedene Bedeutungen gebraucht. Das sind für mich die Irrlehrer. Ganz klar. Gell? Und auch wenn da hin und wieder ein paar Brüder protestieren, weil es ja auch ganz liebe Kerle sein, das mag ja sein. Wenn es um diesen Lehrpunkt geht, liegen sie absolut falsch. Und das kann man beweisen. Und da lasse ich mir auch hier geistlicherweise nicht die Butter vom Brot nehmen. Und das muss ganz klar ausgedrückt werden. Also, wir sind heute hier unter den Vollendungsgemäßen offensichtlich, weil ihr seid alle noch sitzen geblieben. Hätte ja sein können, dass jetzt einer rausgeht. Ist mir passiert in der Schweiz, ja, wo ich das verkündet habe. Da ist eine Frau aufgestanden und hat gesagt, das kann man ja nicht anhören, dann ist rausgerannt. Und als ich fertig war, kam ein Schullehrer zu mir und hat gesagt, vielen Dank, jetzt habe ich es endlich begriffen. Gell? Das war in einer Predigt, das vergesse ich nie. Gell? Und das siehst du, wie das Wort wirkt, ja? Wie das Wort wirkt. Und nicht, was ich sage, das spielt eigentlich gar keine Rolle, sondern ich muss wortgemäß verkünden, damit das Wort wirken kann. Und deswegen, wenn es um diese verborgene Weisheit geht, sagt Paulus ja hier im Vers 8, das haben noch nicht mal die Anfänglichen dieses Äons erkannt. Nämlich einmal die hochrangigen Engel und zum anderen auch die hochrangigen Theologen, gell, die Schriftgelehrten seiner Zeit. Beide, sowohl Engel als auch Menschen, haben nicht erkannt, was Gott hier auf Golgatha vollbracht hat oder vollbringen will. Wenn sie, sagt Paulus, das erkannt hätten, hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht an das Fluchholz genagelt, hätten sie ihn nicht angefeuert, hätten sie ihn nicht gekreuzigt, wenn das besser gefällt. Die Tatsache ist aber, dass offensichtlich, wie wir glauben können, der Diabolus kurz vorher doch was gebrochen hat und hat versucht, in Gethsemane Jesus noch umzubringen. Und deswegen hat Gott ihm einen Engel zur Stärkung geschickt und dort heißt es ja, sein Schweiß war wie Blutstropfen, das stimmt auch nicht. Im Grundtext steht, sein Schweiß war wie Thrombos. Weißt du, was Thrombose ist? Ja? Thrombos ist geronnenes. Und das hat mit Blut nur am Rande zu tun, weil wenn es Blut gerinnt, ist es geronnenes Blut. Aber es gibt auch geronnenen Schweiß. Sein Schweiß war Thrombos, nämlich geronnen. Wenn du so heiß bist, dein Schweiß eine Kruste wird, gell? Dann bist du in höchster Agonie. Das ist schon kurz vor einem Herzanfall oder wie auch immer. Gell? Also das war die Situation von Jesus. Und darum ging es. Und hätten die hochrangigen anfänglichen Engel und auch die der Menschen, die Römer haben ja buchstäblich ihn ans Holz genagelt, obwohl alle schuld waren, hätten die das verhindert und hätten ihn vorher umgebracht, dann wäre die Prophetie Gottes daneben gewesen. Gell? Aber Gott ist weiser als die Menschen, weiser als die weisesten Menschen. Er hat genau gewusst, was er macht. Und deswegen kann man nicht gegen die Prophetie Gottes ankämpfen mit menschlichen Mitteln. Vergiss es, gell? Das funktioniert nie. Deswegen sagt Paulus weiter dann, sondern es ist so, wie geschrieben worden ist, und er zitiert aus dem Alten Testament, wahrscheinlich eine Kombination aus Jesaja 64,3 und Psalm 30,2, steht nicht so ganz fest, was ein Auge nicht gesehen, was ein Ohr nicht gehört, was auf eines Menschenherz nicht hinaufstieg, ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Das ist schön, ja. Und an Paulus kannst du das ja deutlich nachvollziehen oder sehen, was ein Auge nicht gesehen hat. Paulus liebte seinen Herrn, nachdem er ihm erschienen ist. Und auf dem Weg nach Damaskus war das ja der Fall. Und Paulus berichtet später dann in Apostelgeschichte 26, hat das Lukas aufgeschrieben, wo Paulus sagt, ich nahm ein Licht wahr, das den Glanz der Sonne übertraf. Ja, das war der Herr. Der übertraf den Glanz der Sonne. Da hätten wir uns auch mal gewünscht, gell, dass mal sowas passiert in unserem Leben. Und Johannes hat Ähnliches erlebt. Johannes, Petrus, Jakobus, Verklärung Jesu am Berg, war auch so eine Geschichte. Also sie haben Dinge gesehen, was ein Auge noch nicht gesehen hat. Heute ist das sicher nicht mehr notwendig, weil wir das ganze Wort Gottes haben. Oder was ein Ohr nicht gehört hat, war Paulus nicht am dritten Himmel im Paradies Gottes. Und was hat er gesagt? Er hat ungeredete Reden gehört. Klingt ein bisschen komisch, gell? Also er ergänzt es noch und sagt, was einem Menschen nicht erlaubt ist zu sagen. Also wenn wir mal da sind, wenn wir mal dort sind, nach unserer Erwartung, gell? Wir haben ja letztes Mal quasi über unsere Erwartung gesprochen, was wir erwarten, dann werden wir Dinge hören, die wir hier noch nie gehört haben. Gell? Ungeredete Reden, also hat noch keiner uns was gesagt, es muss was ganz Herrliches sein. Das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben, und was noch auf keines Menschenherz hinaufgestiegen ist, das muss also so gewaltig sein. Und im Kontext hier sehe ich hier deutlich, dass die Ekklesia, offensichtlich die Leibesgemeinde des Christus, den Geist Gottes hat, um Dinge wahrzunehmen, die ein Normalsterblicher oder ein Normalgläubiger nicht verstehen kann. Und deswegen wird die Verkündigung, die wortgemäß ist, auch immer in deren Kreisen auf Widerstand stoßen, weil sie von Gott noch nicht bereitet sind für diese Information. Das ist kein Grund jetzt für uns, da stolz zu sein, ganz im Gegenteil, das soll uns demütig machen. Aber wir stellen fest, dass es so ist, weil Paulus sagt ja deutlich, Vers 10 und 11, uns aber enthüllte Gottes durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer der Menschen nimmt die Tiefen des Menschen wahr, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist, also auch erkannte niemand die Tiefen Gottes, als nur der Geist Gottes. Die tiefen Gedanken, die tiefen heilsgeschichtlichen Gedanken des Gottes zu erkennen, kannst du also nur mit seinem Geist. Und wer diesen Geist hat, wer Geist geleitet ist, Jesus hat ja versprochen, wenn ich weggehe, dann kommt der Geist und er leitet euch in der ganzen Wahrheit, nicht in die ganze Wahrheit. Dritter Fall steht da, in der ganzen Wahrheit. Wer ist die ganze Wahrheit? Das ist Christus. als das lebende Wort. Also die Ekklesia, die Leibesglieder des Christus, werden in dem gesamten lebenden Wort vom Geist geführt. Und da kannst du Dinge erkennen und sehen und glauben, die eben der, der nicht diesen Geist hat, nicht verstehen kann. Für ihn ist es dann offensichtlich, wie hier Paulus sagt, Torheit. Wir aber, sagt er im Vers 12, empfingen nicht den Geist des Kosmos, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Tiefen Gottes wahrnehmen können. Also, hast du den Geist aus Gott? Bist du vom Geist belehrt? 1. Johannes 2, 27, hast du die Salbung mit dem Geist? Dann brauchst du keinen Menschen, der dich belehrt. Natürlich können wir Argumente tauschen und im Glaubensanfang kannst du auch mal einfach was übernehmen, keine Frage. Aber wenn du wachsen willst im Glauben, dann musst du selber anfangen zu denken. Du musst selber lesen, musst selber für dein Leben Entscheidungen treffen, aus dem Wort heraus. Und darum geht es. Dann kannst du, wenn du vom Geist gelehrt bist, auch geistliche Sachverhalte mit geistlichen Maßstäben beurteilen, wie es Paulus hier in Vers 13 deutlich ausdrückt. Es geht also um den Geist der Sache. Und es kann sein, dass du einen Bibeltext liest und ich auch, und wir machen zwei völlig verschiedene Schlussfolgerungen und ziehen wir daraus für unser Leben. Also für dein Leben kann der was anderes bedeuten als für mein Leben. Deswegen bin ich nicht Richter über dein Leben und du nicht über meins, sondern wir lassen uns vom Geist leiten für unsere Lebenssituation aus dem Wort heraus. Darum geht es, um den Geist der Sache. Das hat Jesus vorgemacht. Er hat zu seinen Lernenden gesagt in Johannes 6, ihr müsst mein Fleisch essen und mein Blut trinken, wenn ihr mit mir eins sein wollt. Kannibalismus, ne? Sagt das mal im Juden, gell? Die essen kein Blut. Also, und was macht er dann? Da gehen etliche weg, gell? Und es sind aber auch noch etliche geblieben. Und zu denen hat er dann gesagt, ich sage es jetzt mit meinen Worten, ihr dürft das nicht so buchstäblich nehmen, gell? Es geht um den Geist der Sache. Er hat gesagt, der Geist ist es, der Leben macht. Nicht das Fleisch, war nicht mein Fleisch, gell? Ich habe euch doch nur eine Analogie gebracht. Gell? Es geht um die Reden, um das Rema, das ich zu euch gesprochen habe. Die sind Geist und sind Leben. Da waren aber die meisten schon weg, gell? Als er das erklärt hat. Die, haben das, die sind dann rumgelaufen und gesagt, der predigt Kannibalismus. Gell? Weil sie nicht bis zum Ende zugehört haben. Also, ein anderes Beispiel: seine Jünger am Sabbat haufen da Ehren aus und essen die Körner. Beschweren sich die Pharisäer, am Sabbat dürfen wir nicht arbeiten, gell? Und was sagt Jesus dann, der Schöpfer des Sabbats? Er hat gesagt, der Sabbat wurde wegen des Menschen geschaffen und nicht der Mensch wegen des Sabbats, gell? Also es geht um den Geist der Sache. Und das ist auch heute wichtig für uns. Und Paulus hat das auch wunderbar gemacht. Ich erinnere an 1. Korinther 8, wo es um das Götzenopferfleisch geht. Da sagt er auch, das ist doch egal, ob das Fleisch bei dem Götze gelegen hat oder nicht. Gell? Das kannst du essen. Aber es gibt eben Leute, die haben ein schwaches Gewissen. Die essen das nicht, weil sie Angst vor Dämonen haben, die vielleicht durch das Fleisch als Medium wirken könnten. Aber Paulus sagt, Unsinn, gell? Du kannst alles essen. Aber wenn dein Bruder Anstoß nimmt, dann lass es eben, um da eben keinen Anstoß zu erregen. Aber aus diesen Beispielen, und wenn ich an die Neuzeit denke, Thema Homöopathie, gell? Da gibt es ja viele Gläubige, die sagen, das ist Teufelszeug. Gell? Oder mir hat mal einer gesagt, ja, da ist über der Homöopathie wurde gependelt, gell? Das dürfst du nicht nehmen. Was interessiert mich das, wo die Homöopathie gestanden hat, selbst wenn die über einen Teufel auf dem Thron gestanden hat, und der gibt mir die, kann ich die einnehmen, weil der hat mit mir nichts zu tun, wenn ich in Christus bin. Verstehst du? Es geht um den Geist der Sache. Paulus sagt, es gibt keinen Gott außer Gott. Auch kein Dämon ist ein Gott. Die werden zwar Götter genannt, aber es sind in Wirklichkeit keine Götter. Also die können uns nichts anhaben. Und das Gegenteil, die Ansicht über Talismane, kennst du den Moderne, jeder hat so einen Glücksbringer dabei, das ist gerade das Gegenteil. Man gibt einem Gegenstand Macht und dann hat er auch welche. Und wenn du einen Dämon oder einen Götze oder eben dieses Fleisch oder Homöopathie, immer, egal was du nimmst, wenn du dem die Macht gibst, dann hat er welche. Wenn wir ihm dem keine geben, dann hat er auch keine. Gell? Also Das ist eine ganz klare geistliche Entscheidung, um die es hier geht. Und der seelische Mensch, sagt er hier im Vers 14, der empfängt von den Tiefen Gottes gar nichts. Der seelische Mensch entscheidet, ich erinnere an das Zitat am Anfang, aus dem Bauch heraus, das Seelische steht im Vordergrund, Wohlfühl-Evangelismus. In der Gemeinde muss ich wohlfühlen, da muss immer irgendwas los sein. Wenn ich das auch da bei uns sehe, die sind ständig beschäftigt, da gibt es immer irgendwas, da sind die Trommler zusammen, mal die Posauner, mal die, was weiß ich, irgendwas, die haben da X-Gruppen und es ist immer was los, dann ist mit einer Besprechung, denke ich mal, in meiner Religion war das genauso. Wir sind drei, vier Mal die Woche immer richtig beschäftigt worden, dass wir ja keine Zeit für was anderes haben. Das ist Religion und das seelische Mensch, dem gefällt das. Gell? Oder sage ich mal, dann kannst du auch zu die Kaninchenzüchter gehen oder einen Tennisclub, gell? Das sind auch nette Leute, ist immer was los. Da brauche ich keine Gemeinde für, sondern wenn Gemeinde im Sinne der Bibel stattfindet, da will ich was vom Wort hören. Da will ich aus dem Wort erbaut werden, da will ich was lernen, da will ich weitergeführt werden, da soll mein Glaube gestärkt werden. Darum geht es, gell? Nicht in irgendwelchen Zirkus, der da veranstaltet wird. Auch wenn ich verstehen kann, dass junge Leute irgendwas erleben wollen, gell? Wie auch immer. Gut, also, der Geistliche empfängt davon nichts. Und Paulus schreibt mal in Timotheus zu diesem Thema: Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, 2. Timotheus 1,7, sondern der Vermögenskraft und der Liebe und der Vernunft. Bauchentscheidung, ja, ist eben nicht immer gut, sondern der Denksinn des Christus muss uns leiten. Deswegen sagt Paulus hier im Vers 15, der geistliche Mensch aber beurteilt zwar alles, er selbst aber wird von niemandem beurteilt. Es gibt Leute, die sich das herausnehmen, gell? Die uns beurteilen wollen. Aber das ist zwecklos, sinnlos gegen den Willen Gottes. Der Geistliche beurteilt alles. Das heißt, mit Hilfe des Geistes kannst du die Tiefen Gottes erforschen. Wenn es um Heilsgeschichte geht, der Geistliche beurteilt alles, heißt doch nicht, dass ich alles in der Welt beurteilen können muss. Ich habe von Medizin nicht viel Ahnung, gell? Ich kann auch keinen Kuchen backen. Und das kann ich nicht beurteilen. Ich weiß nur, ob es schmeckt oder nicht schmeckt, ob es schwarz ist oder braun oder wie auch immer. Aber Heilsgeschichte, es geht um Heilsgeschichte. Der Geistliche beurteilt alles, was zur Heilsgeschichte gehört, und braucht niemanden, der ihm da was erklärt. Und das ist der Anspruch nach für jeden Einzelnen in der Gemeinde, sich selber einen Glaubensstand in Anführungszeichen zu erarbeiten aufgrund des Wortes, auf dem ich stehen kann. Ich habe doch schon oft gesagt, glaub mir kein Wort, guck selber nach. Du musst dir das selbst erarbeiten, du musst selber ein Wort studieren. Und manche von uns, wenn ich Reinhold angucke, der hat das schon 20 Jahre vor mir gemacht, die studieren ihr ganzes Leben das Wort, gell? Und es wird nie alle. Also, und du wächst damit und du kriegst einen gewissen Stand und du weißt, worum es geht. Und wenn dann so ein Frischling kommt, der von der Uni kommt, so ein Frischstudierter, der meint, ja, die Welt, die weiß halt mit Löffeln gefressen, da brauchst du dann nur 2, 3 Bibeltexte und den haut's um. Gell? Und das ist immer das Schöne. Wenn du im Wort gegründet bist, haben die anderen keine Chance, gegen dich aufzutreten. Eine ganz klare Sache. Und das findest du bei Paulus auch hier exzellent wieder. Also wir werden von niemandem beurteilt, auch wenn das gelegentlich probiert wird. Und deswegen sagt Paulus hier zum Schluss im Vers 16, denn wer erkannte den Denksinn des Herrn, welcher Mensch wird ihn unterweisen, wir aber Christi Denksinn. Das ist schön. Wenn du Christi Denksinn hast, dann brauchst du niemand anders. Dann brauchst du nur das Rhema, das fließende, dynamische Wort Gottes. Übrigens zitiert Paulus hier aus Jesaja 40, der Geist im Alten Testament war der siebenfache Geist Jahwes, auf den er sich hier bezieht. Und deswegen möchte ich euch zum Schluss nochmal 1. Johannes 2,27 vorlesen, wo ganz klar gesagt wird, wie sich das verhält bei einem, der im Wort gegründet ist, der die Salbung mit dem Geist hat. Johannes schreibt hier: Und ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt nicht Bedarf, auf dass euch jemand lehre, sondern wie seine Salbung euch alles betreffend lehrt. So ist es auch wahr und keine Lüge, wie sie euch lehrte, so bleibt in ihm. Prima Wort, gell? Also, der Pfarrer hat Recht, weil er studiert hat. Niemals. Der kann Recht haben, sicher. Aber diejenigen, die mit dem Geist gesalbt sind, brauchen keinen studierten Mann, um mir erklären zu lassen, was das Wort Gottes sagt. Das kann ich selber lesen. Und wenn es nach Grundtext gemäß lesen kann, ist es noch besser. Gut, das haben wir heute gelernt. Ich bin ja ganz erstaunt, dass ich ein ganzes Kapitel in 50 Minuten gemacht habe. Das passiert mir selten. Gell? Und Paulus hat uns hier gelehrt in diesem zweiten Kapitel, dass wir es nicht nötig haben, mit Überlegenheit oder mit überredenden Worten die Menschen zu manipulieren. Weil der Glaube ein Geschenk ist und aufgrund der Vermögenskraft Gottes zugeteilt wird. Zweiter Punkt, wir sprechen Gottes Weisheit in einem Geheimnis. Das ist so ein großes Geheimnis, was wir verstehen dürfen, dass das nicht mal die Engelwelt versteht. Das will was heißen, weil die haben Jesus gesehen, die haben auch Gott gesehen und wir haben beide nicht gesehen. Wir kennen sie nur aus dem Wort. Dritter Punkt, uns hat Gott es durch seinen Geist erhöht, ist nicht unsere Leistung, niemand von uns hat sich das genommen. Und weil sein Geist uns das enthüllt hat, können wir auch jetzt mit diesem Gottesgeist alle Tiefen Gottes verstehen und erkennen und können geistliche Sachverhalte mit geistlichen Maßstäben beurteilen. Wenn du die geistlichen Maßstäbe des Wortes Gottes kennst, kannst du auch geistliche Probleme in Anführungszeichen entsprechend lösen. Schlusspunkt, der vierte. Die andere Seite, nämlich der seelische Mensch, versteht das alles nicht. Und der Geistliche kann aber alles beurteilen. Und im Gespräch, wenn du jetzt mit Leuten redest, stellst du ganz schnell fest, sind das Leute, die seelische Menschen sind, oder sind es geistliche Menschen? Es gibt auch unter unseren geistlichen Menschen ein paar, die sind sehr selig, weil die meinen, sie haben alleine recht. Und das, finde ich, gibt es nicht. Niemand hat 100%. Wir sind auf den Geist Gottes angewiesen und auf die Brüder und den Austausch der Argumente, aber im Sinne von, du musst entscheiden, was dir das Wort Gottes für deine Situation sagt. Das ist nicht meine Entscheidung. In diesem Sinne wünsche ich euch allen den Denksinn Christi und dass ihr im Wort gegründet seid, um all dem zu entsprechen, worüber wir heute Morgen hier gesprochen haben. Amen.